Wir machen das, der Politik-Podcast mit Fabian und Pia.
Hallo zusammen. Fabian, wie ist die Lage?
Ja, hallo zusammen da draußen. Die Lage ist ein bisschen entspannter, weil wir hatten letzte Woche unser letztes Plenum vor den Sommerferien oder das letzte reguläre Plenum vor den Sommerferien. Jetzt finden noch ein paar Ausschüsse statt. Und dann starten wir auch schon in die Sommerferien. Aber es war letzte Woche nochmal 2 Tage Landtag und da ging es auch um wirklich auch ernste Themen. Wir haben jetzt diese Tage den einjährigen Jahrestag der Hochwasserkatastrophe aus dem Ahrtal, aber auch aus der Eifel und aus Trier, die auch betroffen waren. Und dazu hatten wir auch eine, ja, ich würde sagen, das Thema hat auch das Plenum deutlich dominiert und auch bestimmt. Es gab eine Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zum Wiederaufbau und Neuaufbau in den Flutgebieten und dazu auch eine Aussprache und auch Anträge dazu. Und das war schon auch sehr emotional zum Teil. Man hat wirklich gemerkt, auch gerade, dass es die Abgeordneten, die aus dem Ahrtal kommen, auch wirklich sehr bewegt noch und das ist auch weiterhin so das dominierende Thema auch in der Landespolitik. Wie schaffen wir es, die Flutgebiete neu aufzubauen, wieder aufzubauen, aber wie stellen wir auch den Katastrophenschutz der Zukunft auf, damit sowas mit so viel menschlichem Leid auch möglichst nicht mehr passiert. Wie hat dich denn das Plenum da auch bewegt und wie hast du das wahrgenommen, Pia?
Ja, natürlich ist der erste Jahrestag dieser Katastrophe auch ein Anlass, ein bisschen eine Bilanz zu ziehen. Zum einen läuft ja auch noch die Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss.
Genau.
Das war jetzt gerade auch nochmal letzten Freitag, dem da eigentlich der Landrat aussagen sollte, der aber die Aussage verweigert hat. Aber andere Zeugen auch nochmal ein klares Schlaglicht darauf geworfen haben, was eigentlich der politisch Verantwortliche in dieser Katastrophennacht gemacht hat. Und das lässt einem wirklich kopfschütteln zurück. Das heißt, mit einer frühzeitigeren Warnung vor Ort hätte viel gerettet werden können, nicht die Schäden. Und was die materiellen Schäden anbelangt, muss man sich halt auch anschauen, wie läuft dieser Wiederaufbau. Hier gibt es wirklich mannigfaltige Herausforderungen, weil keiner stand bislang in Rheinland-Pfalz vor einer solchen großen Herausforderung, Infrastruktur und auch Gebäude wieder aufzubauen. Und ich muss sagen, dass die Leute, die derzeit auch von Haus zu Haus gehen und bei der Antragstellung unterstützen, auch wirklich Großes leisten. Aber es ist natürlich für die Menschen, die sich auch in einer traumatisierten Situation befinden, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, ist es natürlich auch eine große Herausforderung. Also ich würde wirklich sagen, das ist eine ziemlich klaffende Wunde im kollektiven Gedächtnis hier in Rheinland-Pfalz. Das wird auch lange so bleiben und es geht auch denjenigen so, die nicht aus der Region kommen, dass das tatsächlich immer noch Entsetzen hervorruft, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wir haben jetzt viel auch bundesweite Berichterstattung dazu und ich glaube, das Entscheidende, was man den Menschen im Ahrtal versprechen muss, ist, dass man da aus dieser Katastrophe lernt. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige. A, wie konnte es so weit kommen, dass keine entsprechenden Warnungen ausgesprochen worden sind? Und B, wie kann man auch in solchen Fällen beim Wiederaufbau noch besser unterstützen? Und das müssen wir den Menschen dort versprechen, dass wir da aus all dem lernen, was auch bei uns in der politischen Diskussion ankommt. Ich werde im Sommer wieder dort sein, hatte mir ja die Schulen im Wiederaufbau angeschaut und werde das jetzt auch wieder tun. Wir kriegen Rückmeldung, dass tatsächlich die Beschulung der jungen Menschen gut läuft, aber dass natürlich auch die Traumata bei den jungen Menschen auch vorhanden sind und das macht mir schon Sorge.
Ja, das ist wirklich ein ernstes und bewegendes Thema und wer auch natürlich sehr, sehr gefordert ist in der aktuellen Zeit, ist unsere Investitions- und Strukturbank, die ja die ganzen Gelder auch auszahlt. Wir haben ja den Wiederaufbaufonds von Bund und Land über 15 Milliarden Euro, was eine Riesensumme einfach an finanziellen Mitteln ist. Und natürlich haben wir auch als Parlamentarier, als Haushaltsgesetzgeber auch Verantwortung, dass das Geld natürlich auch für den Wiederaufbau eingesetzt wird. Und oft ist es immer so, dass natürlich den Leuten, die betroffen sind, völlig verständlich und auch total emotional nachvollziehbar alles nicht schnell genug gehen kann, weil wenn man sich mal anschaut, dass dort ein ganzes Tal quasi zerstört wurde, dann ist der Wiederaufbau oder auch der Neuaufbau, weil manches einfach auch nicht wieder so aufgebaut werden kann, wie es davor war, ist einfach ein Marathon und kein Sprint. Und dementsprechend ist das auch ein Projekt, was uns noch Jahre oder ein Jahrzehnt oder 15 Jahre beschäftigen wird einfach. Und deswegen ist es auch sehr verantwortungsvoll auch vom Land, von der Landesregierung, aber auch von uns als Gesetzgeber, dass man natürlich auch schaut, dass das Geld auch für den Wiederaufbau eingesetzt wird und dass es halt entsprechend auch ein paar bürokratische Anforderungen einfach braucht. Aber das ist es halt mal so. Wir haben das ja auch in der Corona-Krise erlebt, da wurden ja auch viele Mittel ausgezahlt und im Nachhinein müssen jetzt auch Dinge, die falsch ausgezahlt wurden oder wo zu viel ausgezahlt wurde, müssen auch wieder jetzt rückabgewickelt werden oder zum Teil gab es auch wirklich organisierten Betrug und das würde ich den Leuten natürlich jetzt nicht vor Ort unterstellen, auf keinen Fall, aber man hat einfach auch eine Verantwortung für, wenn Steuermittel ausgegeben werden, dass sie eben für das Richtige eingesetzt werden. So, aber natürlich ist es auch so, dass die Lea Heidbreder, die für uns in der Enquete-Kommission sitzt und die auch vorsitzt und leitet und auch einen riesigen Job macht, auch sich jetzt darum kümmert, wie kann man den Katastrophenschutz der Zukunft aufstellen, dass sowas auf keinen Fall mit dem, sag ich mal, menschlichen Schaden, mit den Toten und den Verletzten, dass das nicht wieder passiert. Weil du hast richtig gesagt, den materiellen Schaden, was Häuser angeht, das kann man nicht verhindern, wenn so ein Wetterereignis stattfindet. Aber dass die Leute rechtzeitig gewarnt, dass es evakuiert wird, dafür hat man Verantwortung. Weil wenn das nicht rechtzeitig geschieht, dann haben manche Menschen einfach keine Chance mehr, so einer Flutkatastrophe zu entkommen. Und ja, das ist das, was uns jetzt auch noch die ganze Zeit hier auch in der Landespolitik natürlich beschäftigt.
Das wird ein Dauerthema sein und wir hatten auch im Plenum ein anderes Thema, das uns auch sorgenvoll stimmt, ist tatsächlich die Zuspitzung Thema Gaslieferung, aber auch die Preissteigerung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das hatten wir auch thematisiert. Wie können wir zum Beispiel mit noch gezielterer Beratung zum Thema Energiesparen nochmal Härten abwenden. Aber tatsächlich sind viele Themen aktuell in der Diskussion, die wirklich sorgenvoll stimmen. Wir hatten natürlich auch positive Themen im Plenum. Ich hatte einen Antrag zum Thema politische Bildung und einen Antrag zur Digitalisierung der Verwaltung. Da bewegt sich endlich was, dass man Dinge auch digital beantragen kann. Aber überlagert war das Plenum eigentlich, so habe ich es wahrgenommen, von wirklich sorgenvollen Themen. Also ich weiß nicht, wie du die Debatte zum Thema Energieversorgung wahrgenommen hast, aber da merkt man schon, die Herausforderungen sind so groß und landespolitische Kompetenzen sind da nicht eigentlich so ausreichend.
Ja, das ist total. Also das ist auch einfach ein super, das Megathema, was auch mich gerade umtreibt, auch aus wirtschaftspolitischer Sicht. Einfach, weil wir nicht wissen, wie das mit der Gasversorgung weitergeht. Wir müssen wirklich uns auf das Schlimmste vorbereiten, aber auf das Beste hoffen, so hat es auch Robert Habeck gesagt. Und das ist einfach diese große Ungewissheit. Und ich glaube, dass, wenn ich auch ehrlich bin, viele Leute da draußen immer noch nicht begriffen haben, wie ernst das wirklich ist. Die Preissteigerung, die die Leute jetzt in den letzten Wochen zum Teil weitergereicht bekommen haben von ihren Energieversorgern, sind noch die von letztem Jahr. Aber aktuell haben wir Preissteigerungen, die werden dann erst Ende des Jahres oder weit im nächsten Jahr 2023 erst bei den Leuten aufschlagen. Aber es kann sein, dass wir in die Notfallwarnstufe kommen und dann können auch die Preise schon direkt weitergereicht werden. Aber ich glaube, viele Leute haben nicht wirklich begriffen, wie ernst die Lage ist und dass es wirklich sein kann, dass Familien Energierechnungen bekommen, die ein ganzes Monatsgehalt am Ende auffressen werden, sage ich jetzt mal. Und dass auch in den Kommunen aktuell schon geplant wird, wenn in den Privaträumen nicht mehr wirklich geheizt werden kann, dass es zentrale Wärmeräume gibt, wo die Leute hinkommen können, um sich aufzuwärmen im Winter. Solche Sachen werden jetzt schon vorbereitet für den wirklich absoluten Notfall. Und ich habe jetzt auch diese Woche ein Interview mit Geschäftsführer vom Verband der chemischen Industrie gelesen, der auch gesagt hat, dass diese Gesellschaft und dass wir es nicht gewohnt waren, bis jetzt Verzicht zu üben. So in den letzten Jahrzehnten, so sind wir ja aufgewachsen. Und ich glaube, dass das eine Riesenherausforderung für uns auch in der Politik ist, so abzuwägen, dass wir diese Gesellschaft zusammenhalten oder dieses Land irgendwie zusammenhalten, weil da können noch große Verwerfungen auf uns kommen. Aber du hast auch gesagt, die Kompetenzen auf der Landesebene sind gering, aber trotzdem haben wir auch eine Verantwortung, dass die Entscheidungen am Ende, dass wir auch so kommunizieren und den Leuten auch zuhören, dass die Leute verstehen, auf was es ankommt in dieser Zeit. Ja.
Ja, sparst du denn Energie, Fabian? Hast du irgendwelche Pläne? Was machst du denn?
Also bei mir läuft schon seit April die Heizung gar nicht mehr. Ist alles ausgeschaltet oder seit März sogar schon. Und ansonsten fahre ich so wenig wie es geht Auto. Dusche immer sehr kurz und auch nicht heiß. Ja, und ansonsten bin ich auch wirklich wenig zu Hause. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Und meine Wohnung muss man wirklich auch nicht viel heizen. Also im Winter auch vielleicht morgens ein bisschen und abends ein bisschen und tagsüber mache ich es wieder aus. Aber ansonsten versuche ich wirklich jetzt auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr wenig zu verbrauchen. Also ich bin auch, wie gesagt, wenig zu Hause. Das hat auch vielleicht mit unserem Job ein bisschen zu tun. Und fahre auch kein eigenes Auto, sondern einfach immer mit dem Bus oder der Straßenbahn jetzt rum oder auch Fahrrad. Das ja. ist so, das, ja.
Also wir haben ja auch die Situation, dass wir nicht nur wegen der Energieversorgung sorgenvoll in den Herbst gucken, sondern wir wissen ja auch nicht, was Corona bringt. Und ja. du bist ja jetzt gerade genesen, Fabian.
Abfuck der Woche.
Genau, das ist auch mein Abfuck der Woche oder auch der Folge, weil ich einfach vor, wann war es, 3-4 Wochen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, hatte ich halt einfach Corona bekommen auf einem Musikfestival, auf einem Heavy-Metal-Festival, auf das ich mich sehr gefreut hatte, habe ich mich halt angesteckt, wie es halt so aktuell vielen Leuten einfach passiert, dass man sich auf Festen, Feiern oder größeren Zusammentreffen halt einfach ansteckt. Und lag dann wirklich, ja, 10 Tage zu Hause oder hab 10 Tage in Quarantäne in der Wohnung verbracht. Und ja, das war schon auch nicht lustig, weil ich wirklich am Anfang auch richtig schnell richtig viel Fieber bekommen habe und dann auch wirklich matt im Bett lag für 2-3 Tage und kaum was machen konnte. Und dann erst so nach dem 3., 4. Tag so langsam besser wurde. Und im Moment zirkuliert Corona ja wirklich hier richtig durchs Regierungsviertel. Pia ist noch eine der wenigen, die ich hier kenne, die es noch nicht erwischt hat. Nee, und ich habe Spaß beiseite auch dann unsere Klausur in Berlin, die um das traditionelle und wirklich berühmt-berüchtigte Landesfest in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Berlin geplant war oder auch stattgefunden hat, habe ich halt leider alles verpasst. In 2 Jahren werde ich das dann nachholen, aber war natürlich schade, dass ich das alles verpasst habe und deswegen kann jetzt von uns hier nur Pia berichten, was unsere Fraktionen alles in Berlin so erlebt hat und welche Highlights es dort auch gab. So.
Ja, tatsächlich hast du wirklich ein Highlight verpasst. Das ist vielleicht auch so, dass die Tradition, die wir bisher hatten, sagt, dass wir alle 2 Jahre mit der kompletten Landtagsfraktion nach Berlin fahren, auch mit den Mitarbeitenden, gerade um dort auch Termine zu machen. Das ist insofern ein besonderes Highlight dieses Mal gewesen, weil wir zum ersten Mal nach Berlin gefahren sind, seitdem wir in Regierungsverantwortung sind.
Stimmt.
Also sowohl im Land als auch im Bund. Also es war so ein bisschen, mir ging es so, ich weiß nicht, ob es anderen aus der Fraktion so ging, ich war so ein bisschen stolz. Also wir hatten ein Gespräch mit unserer Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Britta Hasselmann. Das war sehr spannend, weil wir darüber gesprochen haben, wir wollen ja die Kommunen entschulden, also die Altschulden auflösen der Kommunen und da machen wir ja seitens des Landes einen Anteil und hoffen natürlich auf den Bund. Und Britta Hasselmann ist ja aus NRW und die dortigen Kommunen haben die gleichen Herausforderungen wie unsere Kommunen. Das heißt, das war auch so, die Hoffnung, da bewegt sich jetzt was ja, in unserem Sinne. Und dann auch unseren Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, zu treffen an seiner Wirkungsstätte. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Austausch, aber auch ein Austausch, der natürlich, sagen wir mal, die Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg uns auch nochmal verdeutlicht hat. Und mit Franziska Brandner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, haben wir über die Rohstoffversorgung gesprochen. Und da zeichnete sich schon ab die große Sorge. Also das war noch kurz bevor das dann auch in die Berichterstattung kam, was die zweite Stufe im Hinblick auf die Gasversorgung anbelangt, dass man schon Sorge hat, reicht das Gas noch? Ja, und wie lange reicht das Gas noch? Also das war schon, der Austausch war spannend, aber man hat, also irgendwie hatte ich mir natürlich erhofft, wenn wir zum ersten Mal nach Berlin fahren, seitdem wir in der Bundesregierung sind, dass wir in anderen Zeiten sind. Aber im Endeffekt hat es mich auch beruhigt, dass da so gute Leute sind. Und es sind ja Robert und Annalena natürlich, die das gerade federführend hervorragend nach außen transportieren in einer solchen krisenhaften Situation. Aber sagen wir mal, die zweite und dritte Reihe ist mindestens genauso gut. Und das macht mich dann sehr, das freut mich dann einfach sehr. Das heißt, du hast schon wirklich was verpasst, Fabian. Und wir haben auch ganz viel an dich gedacht. Aber in 2 Jahren hoffen wir A, dass wir in einer besseren globalen Situation sind und nur tolle Dinge besprechen können. Und dass wir dann auch das nachholen, was natürlich auch stattgefunden hat. Wir haben dort auch miteinander ein Bierchen getrunken.
Oder Wein.
Oder Wein. und das war natürlich auch toll. Die anderen Fraktionen waren ja auch dort. Also,
genau.
Ja, aber du hast es ja nachgeholt. Du warst ja zumindest zu Gesprächen in Berlin. Also
ja,
nachholen
genau.
Kann man die Klausur natürlich nicht, aber du warst ja jetzt in Berlin gewesen.
Genau. Du sagst es. Und mir macht es auch super Spaß, einfach jetzt Leute in Berlin zu kennen oder mit denen in Kontakt zu stehen, die eben auch die Themen, die man hier im Land bearbeitet, in der Landtagsfraktion eben in Berlin, auch in Regierungsverantwortung eben mitgestalten. Und da bin ich auch mit vielen Leuten im Austausch, was meine Themen immer angeht, Wirtschaft, Europa, Wald. Und genau, und ich habe mich am Wochenende mit der parlamentarischen Staatssekretärin von CEM, der Manuela Rottmann, und mit dem Niklas Wagener, auch ein junger Bundestagsabgeordneter, der jetzt neu ist, der sich auch um das Thema Wald kümmert, der auch Forstwirtschaft studiert hat, habe ich mich einfach ausgetauscht, welche Verbesserungen es gerade gibt, wenn auch Grüne im Landwirtschaftsministerium Waldpolitik einfach mitgestalten. Und das macht einfach Spaß, weil ich jetzt natürlich hier die Infos wieder nach Rheinland-Pfalz bringe und dann mit unserem Klimaschutzministerium, wo ja auch die Waldpolitik und die Forstpolitik bei Katrin und Erwin Manz angesiedelt ist, ja, mit denen das auch umsetzen kann. Und es gibt einfach jetzt auch finanzielle Mittel, es gibt Kohle dafür, dass einfach Förster ihren Wald so bewirtschaften, dass es ökologisch sinnvoll ist, dass man was für den Klimaschutz beiträgt. Ja, und da will ich jetzt auch mit unserem Ministerium dafür sorgen, einfach, dass wir Bundesmittel auch dafür nach Rheinland-Pfalz holen. Und deswegen ist das jetzt diese nachgeholte Berlinfahrt von mir am Wochenende ist jetzt mein Highlight, weil es auch immer wirklich schön ist, da die ganzen grünen Leute in Berlin zu treffen. Was ja aber auch ein großes Highlight einfach ist, wenn wir in Berlin mitregieren, sind jetzt auch wirklich die ersten großen Projekte der Ampelregierung, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, die jetzt auch auf den Weg gebracht werden. Und das ist ja zum einen ist es das neue Selbstbestimmungsgesetz, die ganzen Verbesserungen in der Queerpolitik, aber auch die Abschaffung von Paragraph 219a, die jetzt ja in den letzten Wochen schon vorgelegt wurden. Und Pia verantwortet ja bei uns im Land auch die Queerpolitik. Und deswegen meine Frage an dich: Was kommt denn da jetzt alles auf uns zu und was hat die Ampelregierung denn da jetzt auf den Weg gebracht?
Ja, tatsächlich ist es ein solcher Meilenstein und auch mit so viel Freude begleitet für non-binäre und Transpersonen, dass das neue Selbstbestimmungsgesetz jetzt einfach kommt. Das wirklich macht mich sehr, sehr froh und es wäre auch nicht passiert, wenn wir Grünen nicht in Verantwortung wären. Wir haben schon lange eine gesetzliche Grundlage, das sogenannte Transsexuellengesetz, was schon lange nicht mehr verfassungskonform ist und einfach verschleppt wurde, dass irgendwas an Verbesserungen für Transpersonen in die Wege geleitet wurde in den bisherigen Bundesregierungen. Und das war wirklich eklatant, wie sehr man die Belange von Transpersonen ignoriert hat. Und jetzt ist es möglich, einen Geschlechtseintrag vorzunehmen, so den Geschlechtseintrag, den man schon immer so sieht. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwann so auf die Idee kommt, sondern im Endeffekt wird man so geboren. Und das ist eine solche Erleichterung von Diskriminierung und so ein wichtiger Schritt. Ich finde tatsächlich, das zeigt, wie sehr auch verstaubt unsere Gesellschaftspolitik war durch die Blockade auch der GroKo in dem Bereich. Und das zeigt auch die Abschaffung von 219a, dass jetzt informiert werden kann, was beim Schwangerschaftsabbruch stattfindet, dass man wirklich auch verlässliche Informationen im Netz findet. Das ist wirklich so wichtig für Menschen, die in so einer Krisensituation sind, aber auch generell einfach eine gesellschaftliche Aufklärung da möglich macht. Also das sind wirklich Entwicklungen. Da sitze ich dann vorm Fernseher und schaue mir die Bundestagsdebatten an und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass diese Grundlagen jetzt endlich geschaffen worden sind, ja.
Ja, mich macht das auch total glücklich, wenn man auch sich zum Beispiel den Kontrast anschaut, welche Entwicklung wir jetzt in den USA haben, gerade was das Thema Frauenpolitik und Frauen Abtreibungsregelungen angeht, die Gesetze, die Entscheidung des Gerichtshofs dort, dass jetzt die Bundesländer das einzeln entscheiden und dann wirklich die ganz konservativ regierten Staaten da jetzt Abtreibung komplett verbieten. Ich habe dann gesehen, da gab es Fälle, da waren junge Frauen oder Mädchen, die vergewaltigt wurden und dadurch ungewollt schwanger sind, die jetzt gezwungen sind, in ihrem Land quasi dieses Kind auszutragen. Und es ist einfach völlig unfassbar, dass sowas im Jahr 2022 noch Realität ist. Und wir machen jetzt den ersten Schritt mit der Abschaffung von Paragraph 219a, aber auch mit den ganzen Verbesserungen, die wir einfach in der Queer-Politik vorhaben. Und wir haben dazu auch eine Person, auch von den Grünen in Rheinland-Pfalz, die Tenko, auch selber aus der ja, queeren Szene, würde ich jetzt mal sagen, die auch jetzt mal nochmal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel als bei uns auch den Leuten draußen erklären kann, welche Verbesserungen und welche Revolution quasi und auch Fortschritte das neue Selbstbestimmungsgesetz jetzt auch mit sich bringt. Und deswegen sagen wir jetzt einmal Voicy up.
Das Voicy der Folge.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, liebe Pia, lieber Fabian, dass ich mich hier einbringen darf. Und die Frage, die ihr mir ja mitgegeben habt, war ja, inwieweit Grün wirkt und was sich durch die grüne Regierungsbeteiligung für mich und andere in der queeren Community verändert hat. Und eine Sache zeigt sich ja allein dadurch, dass ich diesen Beitrag machen darf. Grüne Politik nimmt uns betroffene Stakeholderinnen bzw. Interessensgruppen ernst und gibt uns einen Platz am Tisch, lässt uns gleichberechtigt teilhaben. Das ist in Zeiten, in denen unsere Community auf der anderen Seite des Atlantiks um unsere Rechte bangen muss und in den vielen Ländern viele von uns noch verfolgt, niedergeknüppelt oder ermordet werden, alles andere als selbstverständlich. Und es ist ja auch noch so, dass die Grünen dieses Mal die größte queere Gruppe von grünen Bundestagsabgeordneten haben, die es je im Deutschen Bundestag gab. Ja, mit Nike Slavik und Tessa Ganserer sind darunter auch zwei Transfrauen. Und das mit aller Deutlichkeit aus meiner Sicht zu sagen, das ist etwas, was ich nicht genug hervorheben kann. Dieses Gefühl, gesehen zu werden, dass da zwei sind, die meine Kämpfe nachvollziehen können, bei denen ich weiß, die machen das, die stehen mit mir und für mich ein. Die kennen das, die kennen die gleichen Probleme, die haben die gleichen Diskriminierungserfahrungen, die haben das gleiche Leid durchgemacht. Und das ist etwas, wo Grün mehr wirkt als jede andere Partei im queerpolitischen Bereich. Wir reden nicht nur davon, sondern wir setzen Menschen dorthin, die Community kennen, die aus der Community kommen, die Dinge durchgemacht haben, die viele von uns durchgemacht haben. Und der zweite große Punkt, bei dem Grün wirkt, da halte ich mich persönlich immer noch aktuell ein bisschen mit Euphorie zurück, aber auch hier muss man mit aller Deutlichkeit vermelden, dass ja die Eckpunkte, die Sven Lehmann vor kurzem vorgestellt hat zum Selbstbestimmungsgesetz, für mich und viele andere Betroffene was ganz Fundamentales ändern. Wir werden selbstbestimmt über unsere Identität, unsere Person, unser Selbst bestimmen dürfen. Für manche die hier zuhören, mag ein Personalausweis nur ein Stück Plastik sein, aber für so viele von uns, der Name, der da steht, war bisher oft ein Zeugnis für Selbstleugnung, für eine Ablehnung durch unsere Gesellschaft, deren gleichberechtigte BürgerInnen wir doch eigentlich sein sollen. Und wenn man dann zum ersten Mal jetzt hoffentlich bald in ohne teures Gerichtsverfahren, ohne Rechtfertigung, bei oft erniedrigen Gesprächen mit unseren Gutachterinnen, zu denen wir dann müssen, und das so kommt, wie es in den Eckpunkten vorgestellt wurde, dass wir dann wirklich bald in Freiheit, in Selbstbestimmung einfach zum Standesamt gehen können und sagen können, das hier, das bin wirklich ich. Und ihr, jetzt am Standesamt, passt das Stück Plastik, das Papier, das bei euch hinterlegt ist, nun bitte an die Realität an. Und das muss dann ja auch klaglos gemacht werden. Und diesen Unterschied, der da kommen soll, den kann man gar nicht hoch genug bewerten, was das für uns und viele, viele auch ändern wird, was das für mich auch ändern wird. Und dank der vorgestellten Eckpunkte ist jetzt ja auch klar, das wird auch so kommen. Ja, bei den Details mag man sich noch streiten, aber der Kern ist klar. Und als Frau, die neben der Deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und auch viele Verbindungen dorthin hat, mich noch einen Punkt hinzufügen. Das habe ich auch schon ganz am Anfang auch angemerkt. Und welches wichtige Gut das Recht am eigenen Körper, an der eigenen Identität ist und wie fragil dieses Gut ist und auch sein kann, erleben gerade alle Menschen in den Vereinigten Staaten, die schwanger werden können. Ihnen wurde und wird ihre Selbstbestimmung, ihre Bestimmung über ihren eigenen Körper in einer fundamentalen Art und Weise genommen. Und deswegen muss man mit aller Deutlichkeit hervorheben, wie stark wir euch, also ich auch, euch, Sven, Nike, Tessa und so vielen anderen Kämpferinnen hier in Deutschland dankbar sein können, dass sie hier mit aller Kraft vorangeht und wir dadurch mit aller Deutlichkeit sagen können, grün wirkt. Ganz konkret.
Vielen Dank, Tenko. Und es ist auch immer eine Freude, wenn man so engagierte Leute unter uns oder in den Partei, in der Partei bei den Grünen Rheinland-Pfalz weiß. Und was auch noch eine andere Perspektive ist, was wir auch angesprochen haben, ist, Pia, dass es jetzt auch erstmal einen Unterschied macht, wenn man nach Berlin fährt und Grüne dort mitbestimmen, mitgestalten können und man auch wirklich so das Gefühl hat, zumindest gefühlt ist es so, dass wir diese Ampelkoalition in Berlin eigentlich antreiben, dass wir der Motor sind und dass wir auch zum Teil auch manchmal gefühlt gegen SPD oder FDP entscheidende Verbesserungen voranbringen. Und da haben wir auch unsere frühere Landesvorsitzende und jetzige Bundestagsabgeordnete, die Bina Kahn, die jetzt auch im Innenausschuss sitzt, ein wirklich wichtiger Ausschuss, die jetzt auch uns nochmal mitteilen will, was es für sie bedeutet, dass nicht nur im Land, in Rheinland-Pfalz, Grüne regieren, sondern eben auch in Berlin, in der Bundesregierung an entscheidenden Stellen mitgestalten.
Hallo Pia, hallo Fabian, ganz liebe Grüße aus Berlin. Wir starten jetzt in die erste Sommerpause dieser Legislaturperiode und ganz viele von uns freuen sich sehr darauf. Die letzten Wochen und Monate waren super anstrengend. Alleine die letzte Sitzungswoche war super vollgepackt. Ich glaube, wir haben 11 Gesetze beschlossen. Ganz viele auch maßgebliche Beschlüsse im Bereich Klima und Energie. Aber die ganzen letzten Wochen waren voll. Nicht nur zu Punkten, wo wir als Ampelkoalition vorhatten, endlich auch aufzuräumen, langen Forderungen der Zivilgesellschaft hinterherzukommen, sondern natürlich auch viele Beschlüsse zu Punkten, mit denen wir weder in Wahlprogrammdebatten noch während der Koalitionsverhandlungen gerechnet haben, nämlich mit der Auseinandersetzung des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Also all das hat uns die letzten Wochen und Monate stark beschäftigt und hat natürlich auch unsere Politik beeinflusst. Und trotzdem, finde ich, lässt sich über diese Debatten hinaus einiges zeigen an Punkten, wo man merkt, grün wirkt. Zum Beispiel beim Mindestlohn. Wir Grüne forderten noch vor der SPD die Erhöhung auf 12 Euro. Es ist im Koalitionsvertrag gelandet und vor ein paar Wochen beschlossen worden, ab Oktober ist es Fakt. Das freut mich total, weil es einen nennenswerten Einfluss haben wird für viele Millionen Bürgerinnen und Bürger. Oder die Abschaffung von 219a. Dass Ärztinnen und Ärzte informieren können über die Art und Weise, wie sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, ist eine nennenswerte positive Veränderung für viele Frauen. Eigentlich nicht nachvollziehbar, warum das vorher nicht erlaubt war. Oder das Ministerium von Lisa Paus hat Eckpunkte vorgestellt für das Selbstbestimmungsgesetz, das endlich das diskriminierende Transsexuellengesetz ablösen soll. Und auch in Sachen Klima und Energie ist einiges gelaufen, nicht nur in der letzten Sitzungswoche, sondern auch darüber hinaus. Wir müssen jetzt noch schneller unabhängig werden von Russland und noch schneller unabhängig werden von fossilen Energien. Deshalb ist es total richtig und wichtig, dass wir mit einer Ernsthaftigkeit die größte Transformation der Menschheitsgeschichte angehen und da in unterschiedlichen Gesetzen die Möglichkeit schaffen, noch schneller auf die erneuerbaren Energien umzusteigen. Insgesamt, glaube ich, zeigt sich, wir haben eine progressive Politik, die wir gestalten, wir sind faktenorientierter, es zeigt sich eine andere politische Kultur durch die neue Regierung, das freut mich total, die letzten Monate waren erfolgreich und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch die nächsten Jahre ganz viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen können. Euch ganz liebe Grüße in den Landtag und bis bald, eure Bina.
Ja, danke Bina für dein Voicy. Wir haben ja eine Sache auch gemein mit der Bundesebene. Der Bundestag hat jetzt auch die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause. Inwieweit die Sommerpause Sommerpause ist, das wissen wir immer erst nach der Sommerpause. Im letzten Jahr hatten wir ja quasi keine, weil wir aufgrund der furchtbaren Katastrophe dann auch durchgearbeitet haben, zumindest im Teil. Ja. Und wir hoffen natürlich jetzt und halten ein bisschen die Luft an, wie das jetzt weitergeht mit Nord Stream 1, ob die Gaslieferungen wieder angeschaltet werden. Und wenn sie das nicht werden, werden wir wahrscheinlich über den Sommer in einer anderen Situation sein und uns mit dem Bund abstimmen, welche Maßnahmen stattfinden. Ja, deswegen so ein bisschen der Ausflug in die Sommerpause mit einem Fragezeichen. Was aber schon klar ist, ist, dass wir viele Termine haben werden, genau. Auch einige Termine zusammen, auf denen wir uns freuen. Da werden wir auch noch in der nächsten Folge ausführlich berichten, aber schon mal ein bisschen ein Teaser, was wir für tolle Termine haben. Fabian, magst du mal kurz ein bisschen Einblick geben?
Ja, genau. Also man nutzt die Sommerpause in der Regel einfach für ja, Termine zu machen, um auch mal ein bisschen im Land rumzureisen, weil oft man quasi in der normalen Plenarzeit oder in der politischen Zeit nicht immer die Zeit hat, quasi auch in alle Ecken des Landes zu reisen. Und wir als Grüne Fraktion haben diesen Sommer auch uns einen Schwerpunkt gegeben oder haben auch einen thematischen Schwerpunkt. Da ist natürlich der Klimaschutz. Das ist die Frage unserer Zeit. Und auch wenn wir auf die Wettervorhersagen für die nächsten Wochen schauen, wird es immer klarer, dass die Klimakrise bei uns ankommt. Und deswegen stellen wir auch einen Teil unserer Sommerbesuche unter das Motto Klimaschutz, der auch ankommt. Und wir besuchen zum Beispiel zusammen eine Baustelle von einem Windpark, wo alte Windkraftanlagen abgebaut und durch neue, moderne ersetzt werden. Zusammen, da freue ich mich schon drauf, das ist nächste Woche. Und wir besuchen auch zusammen eine Energiegenossenschaft in der Eifel, die auch in bürgerschaftlicher Hand Wind- und Photovoltaikprojekte auf den Weg bringt. Und wir besuchen auch zusammen das Unternehmen Gerolsteiner Sprudel und lassen uns da informieren, was die alles im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz so betreiben. Auf was freust du dich denn noch, Pia?
Ja, tatsächlich auf die Termine. Und das, man muss sich das so vorstellen, normalerweise haben wir so die Taktungen mit Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, Plenarsitzungen und jetzt sind sozusagen die komplette Zeit, die normalerweise die Sommerferien sind, haben wir dann Zeit, auch mal einen ganzen Tag unterwegs zu sein. Also neben den Terminen, die du erwähnt hast, werde ich auch Termine machen mit einer Forschungseinrichtung, die sich anschaut, wie können wir Energie klüger nutzen mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ich werde im Ahrtal sein, und mir dort Schulen anschauen. Ich werde mir Luftfilteranlagen in Schulen anschauen, die sich gewappnet haben, also die Schulträger, die sich gewappnet haben für die Corona-Pandemie und flächendeckend ihre Luftfilter verbaut haben. Das werde ich mir anschauen. Natürlich auch ein bisschen Freizeit haben. Ich hoffe, dass das diesen Sommer auch klappt. Mit ein bisschen Sorge oder arg Sorge, muss ich schon sagen, gucke ich jetzt auf die Hitzewelle.
Ja.
Ich meine, wir beide sind ja noch, oder vielmehr du bist noch jung und ich auch einigermaßen.
Natürlich bist du jung.
Ja, ist ja gut. Das war Fishing für komplett, sorry. Aber wenn ich mir anschaue, was tatsächlich die Hitzewelle bedeutet für Menschen, die Erkrankungen haben oder ältere Menschen,
ja, klar,
dann werden die nächsten Tage richtig, richtig heftig. Wir haben noch dazu die Situation, und das ist mein Abfuck der Folge, dass am Samstag hier in Mainz eine große Demo gegen Nazis stattfinden wird, weil die Nazis irgendwie meinen, das wäre eine gute Idee, irgendwie durch Mainz zu laufen, und wir werden versuchen, sie zu stoppen und ein Zeichen dagegen zu setzen. Aber wenn ich mir überlege, bei rund 40 Grad oder noch mehr durch die Mainzer Innenstadt zu laufen, dann wird das eine körperliche Herausforderung für viele Leute, und es soll ja auch noch heißer werden. Und das Ding der Folge ist deswegen der Fächer und die Gießkanne und die Sonnencreme, weil wir die Versorgung auch sicherstellen müssen, dass die Pflanzen weiter wachsen und wir keinen Sonnenbrand kriegen. Aber das ist keine angenehme Situation, wenn wir jetzt jeden Sommer solche Hitzewellen erwarten müssen und die Waldbrandgefahr steigt. Das ist ja auch ein Thema für dich als waldpolitischer Sprecher. Also der Ausblick jetzt auf den Sommer und die nächsten Tage, das wird schon nochmal happig.
Total, du sagst, dass die Hitzewelle wird uns sicher beschäftigen, weil es hat ja dann noch Auswirkungen auf ganz viele Dinge, nicht nur die Wälder, sondern auch Flüsse, die austrocknen werden oder die viel weniger Wasser führen werden. Das hat dann wiederum auch Auswirkungen darauf, ob und wie Kraftwerke gekühlt werden können oder welche Schiffe Güter transportieren können. Und das zieht dann einen ganzen Rattenschwanz so nach sich. Und natürlich ist es auch, wird es richtig heftig werden, einfach sich dann überhaupt draußen aufzuhalten.
Ja. Umso wichtiger ist es, dass wir uns im Sommer anschauen, wirklich konkrete Projekte zum Thema Klimaschutz.
Genau.
Und da werden wir in der nächsten Folge darüber berichten, was wir alles hier in Rheinland-Pfalz im Bereich Klimaschutz umsetzen. Und bis dahin verbleiben wir mit:
Wir machen das.
Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns eine Mail unter podcast@pia-schellhammer.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen.